Es ist ja so, dass in der Adventszeit Kerzen sehr, sehr angesagt sind. Problem ist aber, dass ich ständig mein Feuerzeug verlegt habe. Hast du das vielleicht irgendwie?
Puh, ja, jetzt gehst du aber direkt hier in die Vollen.
Ja, muss ja.
Ja.
Also
Ich habe übrigens dazu, muss ich dir direkt was
muss es ja
sagen.
nicht
Ich
gleich
habe ja
schmeißen. Muss es ja nicht.
am Samstag, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, von der Weihnachtsfeier,
Habe ich gesehen.
habe ich ein Bild gepostet. Leo, mein Freund, hat mich gestern schon kritisiert, Krawatte zu kurz. Die hatte ich ja dann unter dem Jackett eigentlich gebunden. Aber da hat mir eine persönliche Nachricht geschrieben.
Ja.
So geht man zu einer Weihnachtsfeier. Am Montag endlich Augenhöhe mit dem schönen Mike.
Boah.
Besser kann er am Samstagabend auch nicht ausgesehen haben. Das hat mir gut getan, muss ich sagen.
Das glaube ich dir. Also es gibt auch sehr, sehr viele Danke übrigens, dass uns schon einige folgen bei Instagram. Eier, wir brauchen Eier. Guck mal drauf und liked, was das Zeug hält. Also es gibt auch Liebeserklärungen natürlich. Es ist alles mit drin. Die Romantik des Fußballs, die Romantik zwischen Wagner und Kleis. Es ist
Kannst du
eigentlich
eigentlich mit dem Namen der schöne Mike gut leben?
schwierig. Also ich find letztendlich das Feuerzeug der Bundesliga auch ganz cool.
Warte mal, aber ich muss dich trotzdem noch fragen, bevor wir aufs Feuerzeug kommen. Du versuchst es ja immer wieder.
Ich versuche es
Du
immer wieder, ja.
heißt der schöne Mike, mir schreiben Frauen, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber diese Stimme deines
Ja.
Partners bringt mich zum Träumen. Findest du es schwierig, wenn du nur auf deine Schönheit und deine Stimme reduziert wirst?
Das ist mein Leben lang schon so, deshalb ist es eigentlich, bin dran gewöhnt, Thomas.
Okay,
Wirklich.
gut. Also für mich war es ungewohnt, mit dir in einen Topf geworfen zu werden. So, ne?
Ja, aber hat sich gut angefühlt, oder?
Ja, und also super hat sich das angefühlt. Und wer
Ja.
hier in der Eröffnungssequenz dein Feuerzeug so weit weglegt und immer nur auf deine Äußerlichkeiten kommt, der braucht vor allen Dingen eins.
Eier, wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleis
und Thomas Wagner.
Ich komme gar nicht klar. Also ich muss auch sagen, ich hänge immer noch so ein bisschen in dem Foto fest. Du in diesem beigefarbenen Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Und auch so lässig, wie du an der Wand stehst. Das ist wirklich, man könnte sagen, wenn ich jetzt Thomas Wagner wäre, würde ich sagen, Wahnsinn. Aber damit wollen wir nicht schon wieder anfangen. Wobei doch, diese ganze Feuerzeuggeschichte, lass uns das doch einmal vorne
Ja,
abräumen. Es ist auch Wahnsinn, oder? Also wirklich Wahnsinn, dass was da ein Feuerzeug anrichten kann, im wahrsten Sinne.
also es gibt ja von vielen Menschen jetzt sehr verschiedene Äußerungen. Bei manchen wundert man sich ein bisschen. Also, dass Manuel Gräfe, den ich tatsächlich in seiner aktiven Zeit für einen sehr, sehr guten Schiedsrichter gehalten habe, also was der in den letzten Jahren von sich gibt und wie der gestern dann direkt ein ärztliches Bulletin mitverfasst, ist auch schon interessant. Was der VfL Bochum teilweise erzählt und vor allen Dingen auch, finde ich, Teile seiner Fans, bin ich schon auch ein Stück weit erstaunt darüber. Also es wird ja von Bochumer Seite immer argumentiert, ja, wenn jetzt ein Gegenstand zum Linienrichter oder zum Schiedsrichter geworfen wird, der wird getroffen, dann wird sofort abgebrochen. Warum ist das bei uns, warum ist das bei uns beim kleinen VfL Bochum und dem Spieler was anderes? Also jetzt halten wir erstmal fest, es geht gar nicht und es ist inakzeptabel, dass so etwas geworfen wird. Ich glaube, da gibt es ja auch einen ganz großen Konsens. Es passiert in der Nachspielzeit einer Partie, in der Bochum mit 10 gegen 11 spielt. Und man kann erahnen, wie dieses Feuerzeug den Keeper trifft. Also für mich sieht es aus der einen Einstellung aus, als wenn es wirklich nur gestriffen ist. Dann gibt es so eine seitliche, da kann man es nicht genau sagen. Und ich möchte dem Bochumer Keeper Treves auf gar keinen Fall unterstellen, dass er jetzt etwas daraus gemacht hat. Aber man darf ja schon auch nach Bildern etwas beurteilen und das sieht für mich jetzt nicht so krass aus. Also ich würde als erstes mal sagen, der Täter beziehungsweise der Verein oder wie auch immer muss hart bestraft werden und nicht so mit, ja, ihr zahlt jetzt mal 20.000. Also da müsste mal eine Strafe jetzt kommen in so einem Bereich, eine halbe Million oder eine Million, dass endlich auch mal diese Idioten begreifen, was sie
Das ist
ihrem
der Punkt.
Verein damit antut, ne?
Ja, genau.
Weil ich meine, da kann ja auch Union nichts dafür, dass einer ein Feuerzeug wirft. Aber jetzt so zu tun, als wenn der Wurf in der 92. Minute eines Spieles, wo du eh von mit 10 bis gegen 11 bist, wir waren jetzt so geschockt und konnten nicht weiterspielen. Also für mich wäre es so, wenn du jetzt in der 50. oder 60. Minute getroffen wirst, da gibt es ja keine zwei Meinungen, dass das Spiel dann abgebrochen und für Bochum gewertet werden muss. Aber jetzt so einfach zu sagen, das ist klar, Spielerbruch, die 3 Punkte nach Bochum, das ist mir persönlich ein bisschen zu einfach.
Bin da zwiegespalten. Ich bin in großen Teilen aber bei dir. es ist so, dass ich denke, das ist einfach nicht zu tolerieren und wir wissen beide nicht, wie ist das Ding jetzt wirklich eingeschlagen, das Punkt 1. Punkt 2 ist, dass du auch, egal zu welchem Zeitpunkt, nicht sagen kannst, wie ein Mensch darauf reagiert und wie das auf einen Menschen wirkt, also auf die einen, also auf den Geysir aus der Vulkaneifel, der würde sagen, ich spuck das Ding wieder aus und spring auf die Tribüne und schnapp mir das Arschloch. Ich würde eher sagen, okay, da würde ich jetzt gerne mal drüber reden mit einem Profi. Also es ist, glaube ich, steht uns nicht zu sagen, was macht das dann mit einem Menschen? Das ist das eine, und das andere ist, und da bin ich komplett bei dir, das ist nicht zu tolerieren. Es ist ganz egal, was da geworfen wird, es muss aufhören. Es gibt einfach Idioten in den Stadien, die da nicht hingehören und die, genauso wie du sagst, einfach hart bestraft werden müssen, damit es endlich aufhört. Es ist ganz egal eigentlich, ob das Feuerzeug sogar getroffen hat oder nicht. Das sind einfach Unarten und Verwucherungen des Fußballs, die mit dem Fußball nichts zu tun haben und auch mit Fantum nichts zu tun haben. Das sind Leute, die haben einfach in Stadien nichts zu suchen. Die sollen sich irgendwo, keine Ahnung, auf dem Feld prügeln, wo sie nichts anrichten können, am besten mit sich selbst. Aber das hat einfach überhaupt nichts in keinem Stadion der Welt zu suchen. Und ich finde, da muss jetzt ermittelt werden und ich finde auch, da müssen Strafen her. Und da finde ich dann auch, sollten Medien vielleicht mal ihren Job tun und es wirklich ganz nachverfolgen und auch schön genau weiter darüber zu berichten, bis man diesen Menschen gefunden hat.
Der ist ja schon gefunden. Ist ja auch schon geständig. Es ist ja klar, wer es ist. Aber es geht ja jetzt um zwei Sachen. Einmal, da sind wir uns ja einig, es geht nicht und es muss bestraft werden. Und das andere, das ist ja schon auch nicht unwichtig, weil wenn Bochum jetzt die Punkte zugesprochen bekommt, dann sind sie bei 5, dann wäre es vielleicht mit einem Sieg nächste Woche zu Hause auf jeden Fall wieder Schlagdistanz. Und die Frage, ich habe das schon oft genug betont, ich würde mir ganz herzlich wünschen, dass der VfB Bochum in der Bundesliga bleibt. Ich finde, das ist ein toller Club, der viel aus wenig macht. Aber die Frage ist meiner Meinung nach, wenn wir jetzt mal über das Sportliche reden, ist ein Feuerzeugwurf in der 92. Minute, wo du danach auf einen Nicht-Angriffspakt dich einigst und du bist ein Mann weniger, hat dich das so in deinem Spiel getroffen, dass du auf gar keinen Fall mehr diese letzten 2 Minuten hättest nutzen können, das Spiel zu gewinnen? Ich finde, da geht es schon auch ein bisschen um Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, also meine Prognose ist, es wird die 3 Punkte für Bochum geben, aber mir ist das von Bochumer Seite ein bisschen zu, das ist mir fast ein bisschen zu moralinsauer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, das gehört dann auch, also wenn wir schon ein Exempel statuieren, dann gehört das irgendwie auch mit dazu. Dann muss man es auch rund machen. Und
das ist ein Argument, was ich absolut verstehe, dass du sagst, okay, diese Idioten müssen auch verstehen, dass sie ihrem Verein wichtige Punkte kosten. Das ist richtig. Aber es gibt ja auch Mitbewerber von Bochum im Tabellenkeller. Die heißen Kiel, die heißen St. Pauli, die heißen Heidenheim. Und jetzt bekommt der VfL Bochum wahrscheinlich 2 Punkte noch dazu, die er ohne diesen Feuerwurf nicht bekommen hätte. Und jetzt kann man natürlich auch fragen, was hat Kiel oder was hat Heidenheim damit zu tun, dass irgendeiner in Berlin dann ein Feuerzeug wirft und daraus wird dann ein 3-Punkte-Sieg. Ich finde, das muss man zumindest auch mal bewerten. Oder wie siehst du das?
Wenn das jetzt wirklich so extrem wäre, also ich finde, Heidenheim hat 10 Punkte, Bochum 3, Holstein, Kiel 5, finde ich irgendwie, selbst wenn die jetzt noch 3 Punkte kriegen, ziehen sie mit Holstein Kiel gleich.
Also ich spiele jetzt, glaube ich, zu Hause gegen Heidenheim das nächste Spiel. Also ich finde schon, dass das ein Riesenunterschied ist.
Das ist ein Riesenunterschied, aber ich glaube, du brauchst jetzt irgendwo mal auch eine Linie und ich finde vielleicht einfach auch gehen die anderen Vereine da ein Stück weit mit. Das wäre eher für mich dann in der Romantikperspektive vielleicht auch fair, dass auch andere Vereine sagen, so okay, komm, wir gehen jetzt alle mal geschlossen mit als Bundesliga und gehen diesen Weg und setzen da auch mal ein Zeichen gemeinsam. Und also Sport hat, finde ich, nicht immer was damit zu tun, selfish zu sein und in der Tabelle immer nach oben zu gucken, sondern hat auch damit zu tun, dass man sich da gegenseitig unterstützt und genau gegen solche Täter unterstützt, damit der Fußball einfach auch Fußball bleibt und die schönste Unterhaltung der Welt bleibt und nicht die Plattform von irgendwelchen
Fairer Wahnsinn. Punkt, bin ich bei dir. Aber ich glaube, das wird zumindest von Seiten Unions nicht so kommen. Da hat ja Bo Svensson jetzt schon Dieter
Hecking am
Spielfeldrand praktisch vorgeworfen. Das wäre eine Schmierenkomödie. Das finde ich dann auch wieder ein bisschen schwierig, weil da bin ich bei dir. Was das mit einem Torwart, der überhaupt nicht damit rechnet, der in der Anspannung eines Bundesligaspiels ist, was das mit dem macht, macht, wenn er sowas gegen den Kopf bekommt. Das, glaube ich, können auch die beiden Doktoren aus Köpenick jetzt nicht abschließend beurteilen.
Definitiv. Horst Held hat sich da auch schon relativ klar positioniert, wie Horst Held das auch so gerne macht.
Das macht er ja ganz gern in seiner ja, leicht präsigen Art, ne?
Richtig. Lass uns doch mal über den FC Bayern München reden und darüber, ob die den Schuss vielleicht auch nicht so richtig gehört haben. Das war ja ein Spiel, wo man sagen muss, Respekt, großen Respekt vor Mainz. Und was war denn da mit Bayern München los? Also ich habe das Bayern München der letzten Wochen und Monate nicht so richtig erkennen können.
Also als erstes Mal muss man sagen, dass Mainz 05, und das sagst du zu Recht, erstmal großen Respekt davor. Man hatte ja im letzten Jahr, als Bo Henriksen kam und mit 23 Punkten in 13 Spielen die Klasse gehalten hat, das war ja ein kleines Wunder eigentlich, weil wir ja festgestellt hatten, heute ungefähr vor einem Jahr haben wir ja gesagt, Mainz schlummert dem Abstieg entgegen. Ne? Das hatten sich irgendwie alle so damit abgefunden. Und dann ist ja dieser verrückte Typ aus Dänemark gekommen, der dann immer vorm Spiel zur Fankurve läuft, die alle heiß macht. Und dann denkst du ja irgendwann auch, okay, das kannst du jetzt mal in einem Abstiegskampf machen, aber das bekommst du ja nicht über eine ganze Saison damit hin. Und nach einem relativ schwierigen Saisonstart haben sie sich jetzt gefangen. Den tut natürlich auch gut, dass Johnny Burkhardt da ist. Lee spielt eine super Saison. Und da muss man schon sagen, Mainz war ja häufiger schon für die Bayern unbequem. Dieses Jahr haben sie, glaube ich, 4-0 im Pokal zu Hause verloren. Sie haben ihre Lehren daraus gezogen. Stehen jetzt bei 22 Punkten, also sechs Siege und nur 4 Niederlagen. Das ist eine bockstarke Saison. Da darf man auch wirklich mal alle, die in Mainz arbeiten, loben, toll, 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 toll. Und bei den Bayern, ich finde es so bemerkenswert, dass Thomas Tuchel, der hatte, glaube ich, letztes Jahr fast die identische Punkteausbeute. Vor 2 Jahren ist Julian Nagelsmann gestartet, da haben am Anfang alle gesagt, boah, das ist der neue FC Bayern, der war, glaube ich, zur Winterpause 10 Punkte vor Dortmund oder 9. Wenn du das alles mal vergleichst mit den letzten beiden Trainern und welche Lobeshymnen auf Vincent Kompany gesungen werden und wie kritisch man mit Tuchel umgegangen ist und wie schnell es da mit Nagelsmann vorbei war, dann muss man sagen, es ist auch immer eine Sache der Wahrnehmung. Ne? Also die Bayern haben 2-mal in der Champions League verloren, sie haben gegen Leverkusen verloren im Pokal, der erste Titel ist schon weg, sie haben jetzt gegen Mainz verloren, wenn ich Kimmich und Eberl zitieren darf, völlig verdient, weil sie sich in Mainzer Tugenden haben verwickeln lassen. Dann finde ich, ist das schon, wenn ich jetzt Bayern-Fan wäre, der ich nachweislich nicht bin, dann dürfte man sich schon vielleicht ein bisschen Sorgen machen. Ich finde, das Ganze ist so, ja, Kompany, der könnte eine Ära prägen, der Fußball ist so attraktiv. Und jetzt hast du mal Gegner, die dir auch mal auf die Füße treten. Und was ich bemerkenswert finde, Leverkusen hatte beim 1-1 in München eigentlich keine Chance, hat trotzdem einen Punkt mitgenommen und hat dann das Pokalspiel gewonnen. Mainz hatte im Pokal keine Chance und gewinnt 6 Wochen später das Ligaspiel. Also diese Kompanie-DNA scheint so ein bisschen dechiffriert zu sein. Und ich finde, da darf man sich bei den Bayern schon ein bisschen Sorgen machen.
Total, vor allen Dingen, weil in dem Spiel gibt es im Grunde genommen nur eine positive Bilanz und das bedeutet, der Ballbesitz ist 69% bei den Bayern, 31% bei Mainz und ansonsten ist es ziemlich ausgeglichen. Also du hast die Laufwerte zum Beispiel 116 Kilometer bei Mainz, 118 bei Bayern München, gewonnene Luftzweikämpfe zum Beispiel 48% bei Mainz, 52% bei Bayern München, gewonnene Zweikämpfe insgesamt 42% bei Mainz, 58% bei Bayern München. Es ist ein leichter Übergang bei Bayern.
Dieser Beitrag von Mike Kleiss wurde präsentiert von Opta, ihr Dienstleister für Datenanalysen und Bewegungsmelder.
Ja, genau.
Opta ist übrigens die Firma, die uns immer mit den Daten versorgt in der Liga. Das wollte ich nur gerade dazu sagen.
Liebe Grüße, liebe Optas. Ja. Also daran siehst du, es ist ein recht ausgeglichenes Spiel gewesen und war nicht so, dass die Bayern wahnsinnig übermächtig waren in diesem Spiel.
Nein, überhaupt nicht. Und ich finde, man darf ja dann schon mal als Bayern München auch ein paar Personalfragen stellen. Also Tuchel wurde ja nachher nur gebasht und da hieß es bei allem, was er sagt, ja, miese Peter, er und Nagelsmann wollten ja etwas ändern. Jetzt haben wir auch festgestellt vor ein paar Wochen, dass derselbe Kader wie in den letzten Jahren schon zu außergewöhnlichen Leistungen und Spektakeln in der Lage ist. Aber diese großen Gegner, mit Ausnahme Paris, die zu 10 waren und die ja große Probleme auch in der Champions League haben, haben die Bayern ja eigentlich noch nicht so Akzente gegen die wirklich Kontrahenten auf Augenhöhe gesetzt. Und es gibt ja schon ein paar Personalfragen, die man sich auch stellen kann. Wie ist es hinten gelöst mit Kim und Upamecano? Die waren letztes Jahr als Problemfälle ausgedeutet, haben teilweise gut in die Saison reingefunden. Jetzt war Upamecano gar nicht dabei. Der saß auf der Bank in Mainz. Mainz. Dafür hat Dyer gespielt, der hatte ja vorher gar keine Chance. Kim war schwach in Mainz. Ja. Dann darf man ja auch mal die Frage stellen, also Kane ist verletzt, dann spielt Müller Mittelstürmer. Also bei allem Respekt vor der Karriere von Thomas Müller, der hat auch da mal ausgeholfen und das ist ja eh ein Spieler, der nicht zu deuten ist, aber ein echter Mittelstürmer ist er ja nicht. Du verlängerst den Vertrag mit Tell für 5 Jahre und der spielt dann nicht, wenn Kane ausfällt. Da frage ich mich dann auch, Kaderplanung, Kane ist ein Vielspieler, also du brauchst ja eigentlich einen Vertreter und kannst dir natürlich auch keinen Hochkaräter nehmen, der sich nur auf die Bank setzt. Aber wenn ich einen talentierten Spieler wie Tell habe, dann muss der doch in einem Bundesligaspiel, wo Kane ausfällt, nochmal die Chance bekommen. Dann hast du den Problemfall Sané, da geht es um einen neuen Vertrag, aber eigentlich, wenn er spielt, ist das ein Unterschiedsspieler? Ich würde sagen, im Moment eher nein. Wenn dann Musiala auch noch durchhängt, wie am Samstag, dann stehst du dabei, dass die Bayern nicht außergewöhnlich sind. Viele Mannschaften in Europa haben das Problem. Guck dir City an, guck dir Barcelona an, die gestern schon wieder gegen Leganés verloren haben. Guck dir Liverpool an, die im Moment auch ein paar Probleme haben. Die großen Preise werden ja eh erst im Frühjahr verteilt. Aber dieses Rundum-Sorglos-Paket der Bayern, dieses selbstgefällige Grinsen, wenn ich irgendwie 7 Tore gegen Zagreb oder sowas geschossen habe, glaube ich, bleibt ihnen im Moment auch so ein bisschen stecken.
Ja, vielleicht ist es aber auch die, also du sprichst das Thema Kaderplanung auch an. Oh, okay. Da ist nun Max Eberl für zuständig. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. So, er hat ja so ein bisschen also auch erzählt, wie das gewesen ist, mit Kompanie und von der Couch runter Entscheidungen zu treffen. Also er hat so ein paar Aussagen auch wieder getroffen. Wochenende, wo ich so dachte, also wir haben das ja schon ein paar Mal mehr als fast auserzählt. Aber irgendwie habe ich da irgendwie immer mehr ein Störgefühl. Was passiert da mit so einem Menschen? Also hat er vielleicht einfach auch sich mit Karlo Rummenigge irgendwie zusammen aufs Sofa gesetzt und sie haben zusammen überlegt, boah, die 250.000, die jetzt beim Einbruch, die ganze Kohle, die da wieder weggekommen ist an Uhren und Co., war auch eine harte Geschichte, dass die beiden irgendwie so, ich kann mir so vorstellen, die sitzen so beide zusammen auf dem Sofa, seppen so durch und überlegen sich, was machen wir jetzt eigentlich so? Ach ja, du, Tell müssen wir verlängern. Was geben wir denn? So 5 Jahre? Ja, hast du noch Chips? Ja, nimm mal. So, fünf Jahre.
Also ich möchte das nicht mit dem Einbruch überhaupt nicht in Verbindung bringen, aber vielleicht hat Max Eberl sich auch einfach mal neben Karl-Heinz Rummenigge gesetzt und Uli Hoeneß hat mal gefragt, wie schafft man es eigentlich maximal unsympathisch zu werden? könnte vielleicht auch sein, oder? Ja, das ich muss auch übrigens sein, ganz kurz, weil Kaderplanung kommt, jetzt muss ich dich mal explizit loben. Der schöne, unfassbar mit einer sonoren Stimme, die Erdbeermundfantasien freisetzt, ausgestattete Mike Kleiss, hat eben bei der Vorbesprechung, er kam heute mal wieder 6 Minuten zu spät, darf man auch mal sagen, also ihr ganzen Frauen, die von Mike Kleiss träumt, zum ersten Date kommt er immer zu spät.
Die Haare saßen noch nicht.
Sagt er eben hier so, ja, Wirtz hat verlängert. Ich sag, ich habe gestern gelesen, die sind in sehr guten Gesprächen, aber final ist es noch nicht. Und just in dem Moment, um 8.55 Uhr am Montagmorgen, kommt die Meldung, Florian Wirtz hat verlängert.
Ja, also, bitteschön.
Alle Credits an dich. Hast du noch ein paar Chips? Und apropos Kaderplanung, da haben wir alle gedacht, ja, wenn die Bayern rufen, dann geht der Wirtz dahin. Also das finde ich ein Statement von Bayer. Und ich finde es richtig schön, dass er nicht zu den Bayern geht.
Ah, Moment. Da muss man aber auch sagen, also bei dem Austausch von Popcorn und Chips ist es auch so gewesen, dass Karlo Rummenigge gesagt hat, die 250.000, die fehlen uns jetzt. Also es wird ja komportiert, dass Florian Wirtz nicht unter 150 Millionen zu haben sein soll, wenn er denn überhaupt zu haben ist. So, und genau, das ist die Kohle, die Bayern München, surprise, surprise, jetzt im Moment nicht hat. Also, munkelt man. Und dass das ein Preis ist, der für Bayern München momentan für keinen Spieler der Welt im Moment zu stemmen ist. Also, wenn das so ist, dann ist es nicht unbedingt so, lassen wir die Kirche da mal so ein bisschen im Dorf, dass da jetzt alle so ein breites Kreuz gehabt haben und alle gesagt haben, ach, Bayern München, also jetzt ist mal Schluss, jetzt könnt ihr immer, nicht immer mit der Taktik kommen, ihr kauft die Bundesliga leer und schwächt andere Mannschaften dadurch, sondern das hat schon auch was mit der Situation zu tun und man weiß auch, dass Max Eberl recht unter Druck ist, dass er Spieler verkaufen muss. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit Tell gekommen ist, also da waren die Chips wahrscheinlich dann doch irgendwie etwas seligmachend, dass sie ihm 5-Jahres-Vertrag gegeben haben, das hat fast schon Kölner Verhältnisse. Aber Ich weiß nicht, ob das das Breite Kreuz war. Vielleicht war es
aber einfach. Aber Tell spart dir ja nicht das Geld ein, was du für Wirtz brauchst. Aber ich bin in einem Punkt bei dir. Da geht es um Spieler wie Goretzka. Da geht es wahrscheinlich auch um Sané, die alle wahnsinnig viel Geld verdienen. Mhm, und genau. Tatsächlich ist es so, glaube ich, dass die Bayern im Moment keine 150 Millionen ausgeben können. Auf der anderen Seite hätte es wahrscheinlich auch Partner gegeben. Und das haben sie dann wirklich alles im Kreuz, die das unterstützt hätten. Ich glaube, es gibt einfach einen ganz anderen Grund. Florian Wirtz spielt bei Bayer Leverkusen. Er kann sich da wirklich super entwickeln. Du bist übrigens mit der Mannschaft auch deutscher Meister geworden, was wahrscheinlich im Rückblick deiner Karriere dann noch mehr wert ist, als wenn du zu den Bayern gehst. Da kannst du es ja gar nicht verhindern, wie Rudi Völler gesagt hat, wenn du 10 Jahre bei den Bayern spielst, dass du mindestens 8-mal Meister wirst. Und es gibt dann auch noch andere Clubs im Ausland, die attraktiv sind. Und dieses selbstgefällige Gebaren, naja, jeder deutsche Nationalspieler muss bei uns dann landen und du verstehst dich doch so gut mit Musiala, dann komm mal daher, hat in dem Moment eben nicht gegriffen. Er hat jetzt nochmal um ein Jahr verlängert. Ich glaube, dass er nächstes Jahr auch tatsächlich noch in Leverkusen spielt. Er sieht jetzt auch, dass diese Saison danach einigermaßen läuft. Sie sind in der Champions League sehr gut dabei. Sie sind in der Meisterschaft 4 Punkte hinter den Bayern. Sie sind im Pokal der erste Anwärter auf diesen Titel. Und dann würde er irgendwo ins Ausland gehen. Wahrscheinlich Spanien oder England. Und ich finde, das ist auch mal ein gutes Signal. Ein bisschen für den Wettbewerb in der Liga. Man kann zu Bayer Leverkusen stehen, wie man will, aber sie bleiben dieses Jahr in Schlagdistanz und für die Spannung ist es auch ganz gut, wenn eben nicht alle Spieler zu einem Club gehen, die gut sind. Das ist ja in allen anderen Ligen auch so. In England teilt man sich auf 6 Spitzenclubs auf und bei uns soll das Naturgesetz sein, jeder deutsche Nationalspieler oder jeder wahnsinnig gute Fußballer geht zu den Bayern. Finde ich mal gut, wenn dieser Trend aufgehalten wird.
150 Millionen hätten dem ersten FC Köln auch ganz gut gezahlt, fällt mir gerade ein. Aber das ist eine andere Geschichte. Frage
jetzt an dich.
Ja?
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 Nein, ich würde jetzt mal die Frage an dich stellen. Welches Spiel in der Bundesliga war denn für dich am Wochenende noch bemerkenswert?
1-1.
Wobei du das normalerweise immer ein?
1-1 Dortmund gegen Hoffenheim war für mich sehr bemerkenswert. Und zwar aus einem Grund. Es war das schlimmste Spiel, was ich seit langer Zeit gesehen habe.
Also es war kein Spitzenspiel. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Es war kein Topspiel der Woche. Das war es nicht.
Okay.
Was mich fasziniert hat, war, dass sie wirklich gegen Barcelona ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht haben. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und 2-3 gegen Barcelona dann zu verlieren. Okay, das ist dann irgendwie, die Kröte musste dann irgendwie schlucken. Aber es war für mich wirklich ein geiles Spiel. Und dann frage ich mich, wie kann das sein, dass eine Mannschaft, die wirklich so richtig gut gespielt hat und die Energie oben gehalten hat und es war irgendwie alles so, dass man hätte auch sagen können, das hätte auch ganz anders ausgehen können, wie es dann sein kann, dass du so ein Spiel gegen Hoffenheim ablieferst? Das wäre meine Frage an dich gewesen, weil ich finde, es wird wirklich an der Zeit, wo man darüber mal sprechen muss. Ich verstehe es nicht, wie man derart liefern kann auf der einen Seite. Nochmal, das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, wenn du gegen Barcelona verlierst. Aber trotzdem, und die Fallhöhe ist dann wahnsinnig hoch, weil dann kommt Hoffenheim und du hast ein 1-1 und es ist ein grausames Spiel. Also, wie kann das dann, da kannst du jetzt als der Experte der Experten, es gibt nur einen Experten
Nein,
in der Fußball-Bundesliga. Ja, doch, für mich ist das so. Es ist so. Ja. Und für Tausende da draußen, die Eier, wir brauchen Eier, Mann. Ist das ganz genauso.
Vielen Dank. Stimmt nicht. Natürlich gibt es ganz viele andere Experten. Und das war ja jahrelang zum Beispiel das, was mir selbst großen Respekt vor den Bayern abgerungen hat und es ja eigentlich immer noch tut. Die können national ihre Aufgaben erledigen und sich für die Höhepunkte können die sich trotzdem bereithalten. Und bei Dortmund hat man immer das Gefühl, nach einer guten Leistung fährt erstmal der ganze Kader um 30% runter, um sich dann am Wochenende vielleicht wieder hochzufahren. Aber bei manchen bleibt es dann bei 15% hängen oder sowas. Ne? Also du hast ja trotzdem, die haben wahnsinniges Verletzungspech, aber du hast mit Kobel, Can, Schlotterbeck, Benzebaini, Metscher, Groß, Reiner, Bayer, Girassi, Gittens hast du ja eigentlich nur Nationalspieler oder hochambitionierte Spieler, wie Gittens, die bald Nationalspieler werden. Dann hast du noch den jungen Jan Couto, der auch als Riesentalent gilt. Da solltest du eigentlich in der Lage sein, zu Hause gegen Hoffenheim zu gewinnen. Du kannst natürlich auch, Hoffenheim hat ja auch keine schlechte Mannschaft, obwohl sie schlecht stehen. Man kann auch mal einen Punkt lassen, aber es ist schon bemerkenswert, dass dieser Kader zu punktuellen Spitzenleistungen in der Lage ist, wie ja zu Hause auch die Bayern haben sie gut gespielt. Du hast die Champions League angesprochen. War ein Topspiel gegen Barcelona, wobei Barcelona eben auch nicht mehr in der Form ist, die sie noch im Herbst hatten. Aber mit den Ambitionen von Borussia Dortmund da zu sein, wenn die Bayern schwächeln, der erste Verfolger zu sein. Also Borussia Dortmund ist im Moment, finde ich, sehr weit davon entfernt, die Nummer 2 in Deutschland zu sein. ich hatte große Sympathien für sie, wie sie mal zum Sprung angesetzt haben, zumindest mal zeitlang mit den Bayern auf Augenhöhe zu sein. Mhm. Stichwort 2013, Wembley und sowas. Es ist sehr selbstgefällig, es ist sehr, ja, es ist, ich verwende ja gern den Satz bräsig, und du musst auch mal ganz klar sagen, alle Diskussionen um Schein sind ja so ein bisschen im Keim erstickt, weil man auch immer wieder auf die Verletzten hinweist und so, und ich glaube, man will das auch durchhalten, aber sie haben 5 Punkte Rückstand auf Platz 4. Dieses Jahr wird Platz 5 meiner Meinung nach nicht reichen, mit dieser Sonderregelung für die Champions League. Und wenn Borussia Dortmund mal ein Jahr keine Champions League spielt, ich glaube, dann drohen dem Verein ganz unruhige Zeiten, weil der Kader und alles ist so teuer, dass du eigentlich dort spielen musst. Und da finde ich es fast noch bemerkenswert, wie wenig Unruhe da im Moment ist. Ich glaube, man hofft darauf, irgendwie in den Winter zu kommen, die Verletzten zurück, eine gute Vorbereitung, und dass dann eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt vielleicht federn lässt. Aber Bayern, Leverkusen für mich geparkt, und auch Leipzig, die sich ja langsam wieder zu finden scheinen, trotz des Debakels in der Champions League. Ob du da einfach mal 5 Punkte aufholst, das wage ich zu bezweifeln.
Absolut, aber da muss ich auch sagen, ich habe so das Wort mutlos wirklich auch im Kopf, und das fand ich auch was. Und bis auf einen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die ganze Mannschaft die Mentalität von Nico Schlotterbeck hätte, dann wäre das wahrscheinlich eine andere Geschichte, noch im Spiel gegen Barcelona mit einer Knöchelverletzung raus. Und da scheint auch irgendwie was zu sein, hält ihn aber nicht davon ab, dann gegen Hoffenheim aufzulaufen.
Ja, wobei auch Nils Schlotterbeck, ich finde, der hat große Anlagen, und ich habe das auch mal gelobt, zum Beispiel bei der EM, da war er vorher raus, dann kommt er rein, dann spielt er gut, aber der hat ja auch Auf und Abs, also das ist ja auch nicht normal. Und ich meine, wenn jemand spielen kann, dann spielt er. Da braucht er aber jetzt auch keinen Verdienstorden dafür. Hat auch ordentlich gespielt, bin ich vollkommen bei dir. Aber diese mangelnde Konstanz, die zieht sich ja in Dortmund durch den gesamten Kader. Und da ist er auch nicht davon befreit.
Du wolltest in dieser Ausgabe The Return of Bayer Leverkusen feiern. Die sind wieder da, sie sind dran. Zweiter, 29 Punkten. Bayern haben geschwächelt. Sieht ganz gut aus. 2-0 gegen Augsburg. Wie hast du das Spiel gesehen?
Einfach total souverän. Ich wollte eigentlich das gar nicht feiern. Ich habe nur gesagt, dadurch, dass die Bayern jetzt was haben lieben lassen, sind sie 4 Punkte zurück. Mhm. Sie bekommen das auch sehr gut hin mit der Belastung der Champions League. Dieses Ding gegen Inter Mailand, also selbst dann in der Nachspielzeit noch daran zu glauben, das erinnert ja wieder so ein bisschen ans letzte Jahr. Inter hat einen sehr stabilen Eindruck bisher gemacht. Also Leverkusen scheint auch unter die ersten 8 kommen zu können in der Champions League und ist jetzt einfach da. Und da darf man auch mal, weil man immer über Verletzte sprechen, auch sagen, da fehlen Boniface und Schick. Wirtz haben wir gerade schon eben drüber gesprochen, spielt eine tolle Saison. Grimaldo ist wieder da. Andrich, Chaka wirkte ja ein bisschen überspielt in der Anfangsphase. Hinten ist eine gewisse Stabilität eingekehrt. Hinkepje, Tah und Tapsoba sind da. Und das war von A bis Z ganz souverän in Augsburg, wo man ja weiß, wie ekelhaft das Ganze sein kann. Und jetzt sind es dann 4 Punkte Rückstand. Man spielt jetzt zu Hause noch gegen Freiburg. Und die Bayern gleichzeitig gegen Leipzig. Für Leipzig vielleicht auch die letzte Chance, nochmal oben anzugreifen. Und stell dir mal vor, Leipzig holt nur einen Punkt und Leverkusen gewinnt. Dann wäre es nach einer Vorrunde, wo wir alle die Bayern im 8. Himmel gewähnt haben und Leverkusen mit Problemen, wären es dann noch 2 Punkte. Das wäre ja eigentlich fast gar nichts mehr. Das ist schon erstaunlich, finde ich.
Absolut erstaunlich. Und was ist mit Eintracht Frankfurt los? Ich meine, es ist ja wirklich Wahnsinn, was man da erlebt, wenn man ein Foto mit dir und Kevin Trapp postet auf unserem Insta-Kanal. Eier, wir brauchen Eier. Schaut gerne mal rein und joint uns. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also da sind wirklich zwei sehr, sehr gut aussehende Männer, die sich einfach in den Armen liegen fast, ja, die sich abklatschen, wo du denkst, seid ihr jetzt zusammen?
Was du redest, der macht mir ein High Five und verabschiedet sich. Das ist ja Wahnsinn. Also ja. Kevin Trapp sieht noch besser aus als du. Da habe ich überhaupt nichts zu suchen.
Das ist so.
Das ist wie früher in der Kicker-Rangliste. Kevin Trapp Weltklasse, du internationale Klasse und ich maximal im weiteren Kreis oder im Blickfeld. Also jetzt lass uns mal bitte realistisch bleiben.
Also es ist schon, es hat was. Es hat zwei schöne Menschen auf einem Foto, ist sensationell.
Nee, aber Frankfurt, um jetzt mal ernst zu werden, muss man auch sagen, tolle Vorrunde gespielt, aber da geht jetzt wirklich so ein bisschen der Saft aus.
Exakt.
Also Heimspiel gegen Augsburg, ein paar individuelle Fehler, in Lyon zwischen Minute 20 und 75 eigentlich nicht zu sehen, trotzdem hinten raus fast sogar noch mit einer Chance auf den Punkt. Leipzig gestern ordentlich, aber auch verloren. Ich glaube, dass das Spiel gegen Mainz jetzt schon relativ wichtig ist, wie man das Gesamtfazit sieht. Denn da war ja auch dieses Desaster im Pokal, als man völlig chancenlos in Leipzig war. Das ist eine junge Mannschaft, die deutlich besseren Fußball spielt als im letzten Jahr. Aber da siehst du dann auch, dass für den einen oder anderen vielleicht so eine ganze Serie auf drei Wettbewerben ist dann auch ein bisschen viel, vor allen Dingen noch nicht mal körperlich, sondern dann hast du die Reiserei und dann wird dir eingeredet, du bist müde und sowas. Damit musst du als junger Spieler auch umgehen können.
Gute Zusammenfassung. Ich finde auch, dass sie nach wie vor immer noch dann, wenn es passiert, einen guten Fußball spielen. Aber vielleicht hat es auch was mit der Kraft zu tun. Man weiß es nicht so richtig. Ich finde aber insgesamt trotzdem, wer hätte von uns beiden gedacht, dass Eintracht Frankfurt auf Platz 3 steht, so gegen Weihnachten. Also von daher kann man die Leistung schon auch mehr als anerkennen. Ich finde auch schön, dass Marco Rose die Kurve gekriegt hat. International wohl nicht, aber zumindest in der Bundesliga.
Nenne ich wohl nicht, sondern auf gar keinen Fall mit 0 Punkten ausgeschieden. Das ist peinlich. Schwierige Gegner zwar gehabt, aber das ist einfach peinlich.
Findest du peinlich sogar?
Das finde ich peinlich. Nach 6 Spielen in der Champions League 0 Punkte zu haben, das finde ich mega peinlich für Leipzig.
Wenn du jetzt verantwortlicher wärst bei RB, würdest da sagen, also scheiß auf die Bundesliga, aber das ist jetzt irgendwie so ein Punkt, wo wir einfach, also da müssen wir handeln. Oder ist
das wäre ja der Punkt gewesen, wenn sie im Pokal, glaube ich, ausgeschieden wären gegen Frankfurt. Dann wäre das passiert. Rose hat den Kredit, weil er bis dato in Leipzig gute Arbeit geleistet hat. Ich denke, er muss am Ende in die Champions League kommen oder den Pokal gewinnen. Am besten beides. Dann geht's weiter. Aber damit möchte ich dann auch meine Einlassungen zu RB für heute einfach beenden. Und einfach mal, selbst als HSV-Fan, die Renaissance von Werder loben. Das wollte ich nämlich sagen. Ja. Die haben auch 22 Punkte, stehen auf Schlagdistanz zum europäischen Geschäft. Kann sogar für die Conference League reichen nach momentanem Punkt. Und da finde ich schon, dass Ole Werner, das habe ich hier schon mal gesagt, dass er dreijähriges Jubiläum hatte, finde einfach, der macht einen Riesenjob. Sehr unaufgeregt. Werder ist ja immer so ein bisschen demütig, fast bescheiden und sagt, ja, wir haben nicht die finanziellen Voraussetzungen. Aber ich finde, mit dem Namen, mit der Marke, darf man dann auch ruhig mal darauf hoffen, dass man einen Weg wie Eintracht Frankfurt geht oder wie Gladbach bis vor 2 oder 3 Jahren. Und finde bemerkenswert, wie sich einzelne Spieler entwickelt haben. Zetterer ist mittlerweile ein richtig guter Bundesliga-Torwart. Friedel ist als Kapitän gereift. Was hat der für Fehler noch vor 2 Jahren gemacht? Jung ganz solide, Stark ganz solide. Weiser spielt auf rechts richtig gut. Wird ja jetzt, glaube ich, algerischer Nationalspieler. Früher habe ich mich tatsächlich auch mal gewundert, warum man den nicht sogar mal ausprobiert hat im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Heute hast du es ja mit Kimmich hinten festgelegt. Köhn, guter Neuzugang. Schmidt hat sich toll entwickelt. Stachys Tore. Duksch, sieht immer so ein bisschen aus, als wenn er gar keinen Bock hat zu kicken, aber er trifft dann eben dann doch und hat eine wahnsinnige Schusstechnik. Krüll, ein Mann, den sie im Ausland von Rapid Wien geholt haben. Und ja, so kann man sagen, da wachsen auch noch ein paar Talente nach, unaufgeregt mit Fritz und Niemeyer. Also da kann man einfach sagen, Chapeau Werder.
Dann könnte man aber auch sagen, Chapeau, Ex-Trainer von Werder Bremen, Florian Kohfeldt, oder? Könnte man sagen, weil man mit einem 5:1 gegen Kaiserslautern, dann lass uns doch mal gleich in die zweite Liga rauschen, ein Spiel gemacht hat, das sehr eindrucksvoll war. Und man muss auch sagen, wenn man sich anguckt, wo Florian Kohfeldt Darmstadt übernommen hat und wo sie jetzt stehen, auch Chapeau, oder? Wie siehst du es?
Ja, das ist wirklich, ich sag's jetzt das erste Mal in der Sendung, das ist Wahnsinn. Also wo die herkamen, übrigens die ganze zweite Liga, also Elversberg, da kommen wir jetzt gleich auch noch dazu, auf der 1 hat 28 Punkte und Darmstadt auf der 10 hat 24 Punkte. Also das heißt, 10 Mannschaften haben ganz berechtigte Aufstiegsambitionen. Das ist Wahnsinn, also die Hertha ist für mich seit dem Wochenende spätestens raus aus diesem Kreis. Es gibt ja auch kaum ein Tabellenmittelfeld in dieser Liga. Aber Darmstadt, ja, Kohfeldt in Bremen 2 Jahre sehr gut gearbeitet, dann sich immer mehr in Plattitüden verloren, immer wieder dasselbe erzählt, abgestiegen mit Werder, in Wolfsburg war es so lala, in Eupen sang- und klanglos abgestiegen in Belgien und den überhaupt nochmal auszugraben war von Paul Fernie, war schon ein Risiko und wie diese Mannschaft, die letztes Jahr wirklich in der Bundesliga, das muss man ja auch mal sagen dürfen, eigentlich vom Budget her chancenlos war, aber auch echt auch Anti-Fußball gespielt hat, wie die jetzt da teilweise auch mit Leuten. Hornby, den haben sie ja irgendwie noch, den hat ja, glaube ich, Carsten Wehlmann noch verpflichtet mit Lieberknecht. Dann Liedberg, der wurde zwar früh ausgewechselt, toller Spieler, Förster, der hatte gar keinen Vertrag, so ein bisschen Desperado, dann holen die da irgendeinen Korridor, hatte ich noch niemals gehört. Flugkorridor kam nicht früher, wie der spielt, Klefisch und Müller dann im Mittelfeld, die spielen auch einfach schönen Fußball und haben den FCK einfach mal in alle Einzelteile paniert und filetiert und hingesetzt. Also das ist schon bemerkenswert. Spielen im Moment ganz sicher den besten Fußball in der zweiten Liga.
Oh, würdest du sagen, ja? Okay,
krass. Ja, wer soll denn im Moment besseren Fußball spielen als Darmstadt?
Boah, also das, ich werde jetzt natürlich hier auch schon wieder bei Instagram, werde ich ja auch schon wieder angefeindet. Ich würde natürlich jetzt immer sagen, das ist vielleicht einfach auch ein weißes Ballett aus Müngersdorf, das ein guter Fußball
die hast du ja, die siehst du ja auch durchaus kritisch und das ist ja, das war ja in den letzten Wochen vom, als Fußballästhet war das ja nicht zum Hingucken,
harte Kost, diese
vier oder fünfmal 1-0 gestern haben sie eine richtig gute erste Hälfte hingelegt, das darf man dann auch mal sagen, haben einfach Nürnberg überrannt, das war richtig gut, wobei Nürnberg in der zweiten Hälfte gezeigt hat, wozu sie eigentlich in der Lage sind. Aber gestern, muss man dann auch sagen, ist der Spielverlauf dazugekommen. Downs, super gespielt als Lemperle-Ersatz, richtig, richtig gut. Da haben sie zwei unfassbare Diamanten, der FC. Es ist für mich kein Elfmeter zum 2-0. Den kannst du meiner Meinung nach nicht geben. Und wenn du ihn gibst, dann musst du auf der Gegenseite dir zumindest das Ding mit Kainz und Tsimas mal angucken. Ja. Ich habe dir ja öfters schon mal hier mit einem Augenzwinkern gesagt, egal mit welchem FC-Fan du sprichst, da sagen immer alle, ja, wir sind ja 6 Jahre vom VAR nur betrogen worden, dann ist das jetzt auch mal richtig. Aber Leute, die so ein bisschen auch einen realistischen Blick haben, die sagen auch, in diesem Jahr hat der FC schon wahnsinnig Mehl, auch mit Schiedsrichterentscheidungen. Aber sie haben halt auch eine unfassbare individuelle Klasse. Das darf man halt auch sagen. Und wenn sie so spielen, ist, obwohl ich sage, Darmstadt spielt den besten Fußball, ist der FC ganz klar der Aufstiegskandidat Nummer 1.
Sehe ich inzwischen jetzt aber auch wirklich genauso und ich fand auch die Entscheidung, es gab keine Alternative zu Downs jetzt in diesem Spiel, aber ich fand auch wirklich, dass er geliefert hat endlich und
ich finde, er liefert schon die ganze Saison. Immer wenn er kommt, ich finde, dass Downs eine richtig gute Saison spielt.
Ja, das ist so, dann wenn er kommt, aber ich denke, Startelf, das war immer so ein bisschen sein Problem, vielleicht wird es auch schwer, weil wenn Lemper wieder gesund zurückkommt, dann wird es schwer. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie ist das eigentlich? Bleibt er noch über den Winter hinaus oder ist es dann doch so, dass Hoffenheim zugeschlagen hat oder im Moment gerade dabei ist? Also das ist eine ganz fragile Situation. Denke aber auch, dass es...
Also normalerweise kann der FC natürlich Lemperle nicht verkaufen. Also wenn du in die Bundesliga aufsteigst, was du da an mehr Kohle hast, das kann die ja Hoffenheim niemals bezahlen, weil sie ihn jetzt holen. Die Frage, die ich mir als FC-Fan stellen würde, warum laufen uns eigentlich all die guten Talente weg? Also gestern hast du ja Kastrop gesehen, der in Nürnberg gespielt hat, der ist ja zum Beispiel auch weg. Finkgräfe spielt nicht, der überlegt sich wahrscheinlich auch, war letztes Jahr für mich eigentlich der beste Spieler in der Liga. Das Thema Obich haben wir hier ausdiskutiert. Du hast so eine hervorragende Jugendarbeit und es ist mir auch klar, dass du nicht alle Spieler halten kannst, weil dann oft auch die Manager eigene Agendas fahren. Aber warum kannst du so wenig dieser tollen Spieler in deine eigene erste Mannschaft anbauen? Die Frage darf man sich, glaube ich, schon mal im Geißbockheim stellen.
Ja, aber die Wahrheit ist ja auch ein Stück weit, dass es am Ende auch was stumpf mit Kohle zu tun hat. Wir wissen beide, dass der 1. FC Köln mit Geld nicht so richtig gut ausgestattet war bis vor einiger Zeit. Und dann kommt dazu, dass Spieler logischerweise auch beraten werden. Und diese Spielerberater sind natürlich dann auch angehalten, möglichst viel rauszuholen. Und wenn du dann diesen Wettbewerb anguckst, dann kommst du sehr schnell in so eine Grundsatzdiskussion rein. Und die kann der 1. FC Köln oder konnte der 1. FC Köln einfach nicht führen. Also das ist natürlich auch ein Stück weit Teil der Wahrheit. Es geht ja nicht nur darum, dass der Verein da jetzt vom Management irgendwie nicht richtig gut aufgestellt ist und das nicht schafft, die Spieler zu halten. Das geht auch darum, die finanziellen Möglichkeiten
zu haben. Ja, aber im Falle Lemperle soll es doch ein handwerklicher Fehler gewesen sein. Also ein Spieler, der dein Spieler ist und den du nach Fürth ausleihst, ist schon übrigens bemerkenswert, finde ich, wenn ein junger Spieler sich dafür entscheidet und sich da dann durchbeißt und dass Lemperle ein Riesenkicker ist, das hast du ja spätestens letztes Jahr in Fürth gesehen. Das muss ich doch schon einschätzen können als sportliche Führung. Dann muss ich doch, bevor der ausgeliehen wird, sagen, okay, du kommst nach einem Jahr zurück und wir verlängern jetzt übrigens deinen Vertrag. Das hätte der damals ja ganz sicher gemacht. Und dem Vernehmen nach hätte er es auch im Sommer noch gemacht. Jetzt, wo er selbst sieht, wie er zündet und wo dann alle aus der Bundesliga auf der Matte stehen, ist es natürlich zu spät. Also da muss ich dann wirklich sagen, wenn das stimmt, das sind ja immer nur Sachen, Vermutungen, aber auch teilweise in Fachblättern, wie zum Beispiel Kicker stehen, muss man sagen, hat die sportliche Führung in dem Falle einfach Scheiße gebaut.
Ja, bin ich komplett bei dir und wenn es auch stimmt, dass das Gehalt immer noch bei 20.000 Euro im Monat liegt, dann kannst du natürlich logischerweise auch als Tim Lemperle sagen, tut mir leid, liebe Freunde, aber hier passt so einiges nicht zusammen. Da bin ich d'accord und ich finde es auch verwunderlich, dass man sich dazu nicht äußert. Klar, es gibt natürlich immer die Agenda, dass man sich grundsätzlich nicht äußert. Ich halte da dagegen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du die Fans mitnimmst, dass du es erklärst, dass du einfach auch unbequeme Fragen beantwortest. Das passiert da nicht. Und das ist dann die Philosophie. Ich bin da komplett immer der Meinung, dass wenn es irgendwie möglich ist, dass man einfach auch, gerade dann, wenn man immer sagt, der Verein gehört den Fans, dass man dann auch erklärt, so ein Stück weit, wie Stand der Dinge ist. Es geht ja nicht darum, dass du den Vertrag irgendwo an die Pinnwand bei Facebook hängst, sondern es geht darum, dass man einfach ein Stück weit erklärt, wie die Dinge zustande gekommen sind.
Naja gut, aber man kann ja auf der anderen Seite, aber auch trotzdem könnte man natürlich auch sagen, also wie gesagt, es scheint ein Fehler zu sein. Man könnte aber auch an Lemperles Stelle sagen, okay, ich habe hier einen Status, die Fans lieben mich, ich habe hier in der Mannschaft einen Platz, ich spiele noch ein oder zwei Jahre beim FC Bundesliga, würde seiner Karriere wahrscheinlich auch nicht schaden. Das darf man dann auch mal sagen, bevor man natürlich zu Recht hinweist, dass es Versäumnisse gibt, würde ich als Spieler mich immer dafür entscheiden, der hat noch so eine lange Karriere hoffentlich vor sich, der kann noch so viele Verträge machen, also bevor ich jetzt nach Hoffenheim gehe, klar, bei Hoffenheim kannst du sagen, da wirst du wahrscheinlich spielen, kannst dich als Spieler in Ruhe entwickeln und bist danach in der Bundesliga natürlich in einem anderen Schaufenster. Aber ich weiß nicht, ob diese frühen Wechsel immer so gut sind. Aber lass uns mal den Tabellenführer würdigen. Du hast am 8. Spieltag gesagt, lass uns über Elversberg reden. Ich habe gesagt, was ist eigentlich mit dem Typen los? Mit dem wir über Elversberg reden. Auch da muss ich mich entschuldigen. Du wolltest über Elversberg reden, weil du damals schon gesehen hast, dass die ein Aufstiegsaspirant sind. Herzlichen Glückwunsch nach Spießen, Elversberg. 10.000 Einwohner, die SVE ist Tabellenführer. Wahnsinn!
Und jeder, der Asterix gelesen hat, liebe Freunde da draußen, jeder muss jetzt einfach sagen, die Geschichte von Guccini und Udesso ist richtig erzählt. Weil dieses kleine Dorf, und das schreiben ja auch die Gazetten hoch und runter, ist Spitzenreiter in der zweiten Bundesliga. Und da können selbst große Armeen, nicht aus Rom, sondern aus Kaiserslautern, aus Köln, aus Hamburg gar nichts anrichten. Sie kämpfen sich durch bis auf Platz 1. Und wenn es so weitergeht, dann können wir demnächst sagen, dass es regelmäßig Spiele des SV Elversberg gegen Bayern München geben wird. Und das möchte ich gerne sehen, wirklich, wirklich gerne sehen, wie ein Harry Kane auf die Kaiserlinde fahren muss und dann mal gucken muss, wie er in den
aber das ganz Kuriose ist, ich habe das ja schon mal anklingen lassen, wenn du ins Saarland fährst zum Fußball gucken oder irgendwas, ne, klar, da gibt's den FC Homburg, da gab's früher Borussia Neunkirchen, also da gibt's schon eine große Fußballtradition, aber selbst wenn du zum ersten FC Saarbrücken fährst, das ist ja Religion im Saarland, und fragst da mal einen, wie findet ihr das eigentlich, was Elversberg da macht? Oh, die arbeiten doch ganz gut, aber interessiert mich nicht. Es interessiert niemanden. Nein. Also es interessiert noch nicht mal, dass die einfach eine Klasse höher spielen und vielleicht bald zwei Klassen höher spielen. Das ist für mich der absolute Irrsinn. Und ich habe mir tatsächlich mal jetzt die Aufstellung vom Wochenende nochmal rausgeschrieben. Christoph, Neubauer, Rohr, der hat mal beim HSV gespielt, deshalb kenne ich den. Pinkert, Baum, Sickinger, der hat mal in Lautern gespielt, deshalb kenne ich den. Schmal, Zimmerschied, der hat mal in Dresden gespielt, deshalb kenne ich den. Aslani, Petkoff und Schnellbacher. Ganz ehrlich, dann werden eingewechselt Dama, Le Joncourt, Stock und Pfeil. Also wenn die Jungs mir in der Innenstadt entgegenkämen, ohne jetzt einen SVE-Trainingsanzug anzuhaben, also würde ich vielleicht denken, okay, da kommen jetzt gerade 14 ganz sportlich aussehende Typen, das ist vielleicht eine Fußballmannschaft, aber das ist ja wirklich irre, dass du mit so einer Mannschaft von No-Names, Desperados, Gescheiterten, und da muss man auch mal sagen, wie schlecht scouten eigentlich Profiklubs Trainer. Horst Steppen, was macht denn der da eigentlich für einen überragenden Job? Der war irgendwo in der vierten Liga versunken, der ist mit denen aufgestiegen, und egal, was da am Ende der Saison bei rauskommt, ich würde immer noch sagen, glaube, du bist ja nicht vorne alleine und musst was verteidigen, sondern da sind ja 9 Mannschaften, die mit dir kämpfen. Ich glaube nicht, dass es am Ende für den Aufstieg reicht, aber das ist ja ein Wunder. Da kann man ja, man kann sich ja gar nicht tief genug verneigen für das, was da passiert.
Also sie sind auf jeden Fall schon fast nicht abgestiegen in der zweiten Bundesliga, ganz egal.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, ja.
Was passiert. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon mal das erste Wunder. Und das zweite Wunder ist, und das kann man aber auch ein bisschen erklären, es ist ja dadurch, dass Saarbrücken so nah an Frankreich ist, du kennst das Phänomen Paris in Frankreich. Es ist alles zentralisiert. Egal, was du machst in Frankreich, es interessiert nur Paris. Und so ist es im Saarland auch, weil es eben sehr Frankreich nah ist. Es interessiert nur Saarbrücke. Alles andere, Wege, ist scheißegal. Kümmert uns nicht. Das ist völlig egal. Und also man hat im Grunde genommen diesen französischen Charme rübergerettet ins Saarland. Und dementsprechend muss Elversberg jetzt einfach kämpfen, dass es vielleicht das neue Saarbrücken wird. Das ist ja möglich. Wir wissen das seit Asterix. Es ist möglich, grundsätzlich.
Wir haben übrigens viele Lautern-Fans geschrieben, wenn wir unseren Ausflug auf den Betze machen, dann warum sollen wir denn im Saarland vorbeifahren? Wir könnten doch Saumagen direkt in der Pfalz essen. Auch das ist richtig, aber klar ist, wir lassen uns doch hier eine Reiseroute hier aufoktroyieren. Wir fahren erst ins Saarland, gibt's Liona und ein gutes Carlsberg.
Ne? Genau.
Ja, weil fünf genau. Bier sind ja auch eine Mahlzeit, du hast noch nichts gess, habe ich auch gehört, das ist auch ein Spruch. Und dann fahren wir in die Pfalz, essen Saumagen und gehen zum Betze. Das wird unsere Südwesttour sein. Aber wie gesagt, Elversberg ist wirklich absolute Irre. Das ist einfach irre.
Und das ist bei dieser Reise mein Lieblingsspruch, es ist wirklich der mein absoluter Lieblingsspruch. Hauptsache gut gess, geschwätzt haben wir schnell. Verstehst du? Das ist ein typischer Podcast-Spruch eigentlich. Aber lass uns vielleicht noch einmal über Merlin reden und über Stefan Kuntz und über den HSV und über dieses Spiel gegen Ulm. Wir müssen darüber reden.
Ja.
Denn das, was da passiert, ist schon bitter. Ich habe einen Rückschritt gesehen, und zwar massiv, zu alten Zeiten, wo ich mich wirklich frage, ist Stefan Kuntz derjenige, der dem HSV wirklich helfen kann? Hat der die Weitsicht, diesen Verein in die Bundesliga zu führen, mit den Entscheidungen?
Bislang ganz, ganz klares Nein.
Ja.
Richtig schwache Performance bisher von Stefan Kuntz. Übrigens auch richtig schwache Performance von Klaus Koster, dem Kaderplaner. Ich höre immer, das wäre so ein toller, ausgeglichener Kader. Sehe ich gar nicht so. Mhm. Also erstmal, die erste Halbzeit in Ulm war von vielen schwachen Vorstellungen, von vielen Enttäuschungen. Also das war der bodenloseste Bodensatz, den ich ever gesehen habe. Ich habe das Spiel nochmal nachverfolgt. Also nicht ein Torschuss in Ulm, bei allem Respekt vor den Spatzen, das ist einfach ein Desaster. Du erzählst irgendwas von, ja, wenn wir 6 Punkte holen, dann hast du 30 zum Winter und kannst dann nochmal neu angreifen. Wir haben alles gesagt, Klatzel und Reis, das ist brutal, dass die ausfallen, aber so darfst du dich einfach nicht präsentieren. Ich verstehe auch ehrlich gesagt die Spieler nicht. Die erzählen dann immer, ja, wir würden gerne mit Merlin zusammenarbeiten. Ja, dann spielt bitte auch so, dass man erkennt, ihr wollt mit diesem Trainer weiterarbeiten.
Genau, ja.
Also was Richter und Jatta gespielt haben, dafür gibt's gar keine Note auf irgendeiner Skala. Wenn ich auch sehe, ich weiß, was ziehen die denn für Schuhe an? Also früher sind wir, wenn wir in der Verbandsliga irgendwo hingefahren sind, haben wir erstmal geguckt, wie ist denn der Platz? Die liegen 10 Minuten lang nur auf dem Mat. Das gibt's doch gar nicht. Da kriege ich jetzt schon wieder Puls, wenn ich das einfach nur sehe. Kein Torschuss, keine Stabilität, nix. Dann kommen sie aus der Pause raus. Da kann man sagen, Merlin hat sie in der Halbzeit erreicht. Selke macht das Tor. Sie treffen noch zweimal den Innenpfosten. Das kommt ja auch noch dazu. Wenn dir dann mal so einer reinrutscht, dann gewinnst du mit 10 Mann in Ulm. Dann sagen alle, boah, der Geist der Truppe stimmt. So einfach ist ja Fußball dann am Ende auch. Aber mehr als ein Punkt war ja eigentlich für die Vorstellung auch nicht verdient. Und es ist ja abstrus, dass du mit 25 Punkten nach 16 Spielen sogar noch eine völlig realistische Aufstiegschance hast. Aber ich finde, du musst dir jetzt auch mal ganz klar in die Augen gucken und musst jetzt mal ehrlich sagen, sag mal, haben wir denn eigentlich keine Idee? Also Polzin, junger, sympathischer Typ, ich glaube, der wird auch seinen Weg machen.
Ja.
Aber vor dir sind gescheitert Tietz, Wolf, Hecking, Thune, Walter, Baumgart, das sind ja alles gute etablierte Trainer. Also, und dann sagst du plötzlich, ey, jetzt kommt hier aber einer, der stand auf der Westtribüne als Fan, damals im alten Volksparkstadion war das ja noch die Fankurve, und der ist jetzt Cheftrainer des HSV. Also, ich weiß gar nicht, du musst ja mal diese Lethargie aus diesem Verein rausbekommen. Das ist ja, wie wir eben über Dortmund geredet haben. Ich finde, dass der FC hat einen viel teureren Kader. Du musst immer mit einer Mannschaft wie Paderborn oder Darmstadt oder Elversberg der Hund bellt, weil ich mich wahrscheinlich
Lucien,
aufrege.
Lucien ist da. Genau. Das ist es. Er ist auf dem Weg nach Hamburg, also nur nebenbei.
Oder Elversberg, das kann immer mal sein, dass eine Mannschaft so einen Lauf bekommt. Aber so eine Vorstellung kannst du dir ja nicht leisten. Und du siehst dann auch irgendwann, ich fand Marco Richter früher immer einen wunderbaren Fußballer, aber warum der ein Jahr jetzt in Mainz oder in der Bundesliga gar nicht gespielt hat, teilweise auch aus Verletzungen, kannst du ja jetzt irgendwie auch erahnen. Du hast es nicht geschafft, einen schnellen zweiten Innenverteidiger hinten zu holen. Und alleine, wenn ich immer sehe, diese erste Hälfte, wie die dann anfangen, sich die Bälle dazu zu schieben, da denke ich immer noch, da spielt Holger Hieronymus auf Dietmar Jakobs. So haben wir vor 40 Jahren gespielt und haben gesagt, ihr könnt kommen, wie ihr wollt, ihr habt eh keine Chance gegen uns. Macht mir einfach nur schlechte Laune, macht mir Puls. Und bitte, Stefan Kuntz, das war bisher gar nichts, dieses, ich taste mich mal ran und ich gucke mir das alles mal an. Hol jetzt einen vernünftigen Trainer, bitte. Das ist gar nichts gegen Merlin, aber hol jetzt einen, der wirklich mal die Kräfte bündelt. Ganz blöd gesagt, der den noch mal in den Arsch tritt. Und der sagt, keiner setzt sich ab hier in dieser Liga. wir haben vielleicht noch mal eine Chance, bevor wir endgültig im grauen Mief verschwinden für die nächsten 20 Jahre der zweiten Liga. Es kann ja wohl echt nicht wahr sein. Also das war unglaublich in Ulm.
Aber die Frage ist, lass uns das noch mal besprechen. Also was für einen Charakter braucht es denn dann? Du hast auf der einen Seite hast du einen Tim Walter, wir bleiben bei uns. Du hast auf der anderen Seite einen Steffen Baumgart, ich schreie euch alle an und ich schrei den Ball ins Tor. Du hast auch dann einen Dieter Hecking gehabt, den Professor mit der schönen Brille, der analytisch daran geht an die ganze Sache. Du hast einen Merlin Polzin, der eine Idee hat, der ein junger Trainer ist, der gesagt hat, pass mal auf, liebe Leute, wir wollen nach Ulm und die Mannschaft liegt
dabei. Du hast einen Titz gehabt, der jetzt in Magdeburg super arbeitet. Du hast einen Wolf gehabt, der aufgestiegen ist. Tune zeigt in Düsseldorf, was der für ein hervorragender Trainer ist. Das habe ich ja eben gerade gesagt.
Ja, aber die Charaktere auch. Also ich meine,
alles unterschiedliche Charaktere. Ich finde diesen Trainer aus Malmö interessant. Ich weiß nicht, ob man den wegbekommt aus Malmö. Das ist der Seriensieger. Die müssen jedes Spiel in Schweden angehen wie ein Pokalspiel, weil sie immer der Top-Favorit sind. Das war das, was ich vor 3 Wochen gesagt habe. Ich habe mich auch dazu geäußert. Ich glaube, dass Bruno als Pragmatiker aus diesem Kader das Optimum rausholen könnte für diese Situation. Und da sieht man aber auch, wie ahnungslos teilweise Aufsichtsräte und sowas sind. Da sitzt dann irgendein Aufsichtsrat und der sagt dann, ja gut, der Bold ist jetzt 5 Jahre nicht aufgestiegen, da müssen wir jetzt ablösen. Ich habe das schon gesagt, also auf Stefan Kunz muss man erstmal kommen auf diesen schmalen Grat.
Absolut.
Wenn man sich mal in Kaiserslautern erkundigt, wie es damals so war.
Das wird ganz böse, wenn man sich da erkundigt.
Genau, Stefan Kunz war als Spieler überragend, der hat auch ein Gewinnergehen, alles gut. Aber dann habe ich mich nicht drüber ausgelassen, das ist gar nichts. Und dann als Aufsichtsrat, wenn ich schon höre oder lese, es gibt Vorbehalte gegen Bruno Labbadia im Aufsichtsrat. Bruno Labbadia hat übrigens überhaupt nicht gesagt, dass er zur Verfügung steht. Er hat weder Interesse angemeldet, er hat auch nicht abgesagt, gar nichts. Dann frage ich mich, sind das dieselben, die irgendwo lesen, der schöne Bruno und sowas. Ich kann das alles nicht mehr hören. Wie im Fußball Trainer gescoutet werden. Ruf doch mal an, wo die Leute gearbeitet haben. Was soll denn das? Da kriege ich wirklich einen zu viel. Also wirklich. Ich muss gleich aufhören, sonst muss jeder Rettungswagen vorfahren.
Ich wollte gerade sagen, Defibrillator. Haben wir eigentlich, im Grunde genommen, doch eigentlich fast über alles gesprochen, oder? Was wichtig oder was zählt in diesen Tagen?
Ich glaube ja, oder haben wir noch was? Pokalauslosung, das Weiße in Leverkusen.
Ja,
Hast du schon gebucht, das Zimmer in Berlin?
Ja, da gibt es die Unerträglichkeit, dass es schon auch wieder Menschen gibt, die sagen, die Pillen, das ist doch super, dass wir dieses losgekriegt haben. Die Pillen, die hauen wir jetzt weg. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine nette Zuschrift bekommen bei Instagram, hat jemand geschrieben, das ist der Rest schon freilos für Leverkusen. Sehe ich so nicht, aber boah, das ist ein brutales Los. Wie siehst du es?
Ja, das Schwerste, was du kriegen kannst, du hast alles gesagt, man kann sich ja auch Mut machen und man kann sagen, vielleicht hätten wir zu Hause mit dem Publikum, du hast in einem Spiel natürlich immer eine Chance, aber wenn Leverkusen weiß, was das den Fans bedeutet und wenn die Mannschaft voll konzentriert spielt, dann kann das auch ein harter Abend werden, das ist auch klar. Übrigens eins noch, weil du letzte Woche das reingeschrieben hast, da finde ich sogar mal intelligent gescoutet. Du hast den VfL Osnabrück eingeworfen. Ja. Ich fand Pete Reimers eine gute Trainerwahl, aber ich glaube, dass der Kader in sich so kaputt ist, ganz schlecht zusammengestellt von Sportdirektor Kaufmann, der ja auch weg ist. Aber da jetzt Antwerpen zu holen, der hat es bewiesen, dass er unmögliche Dinge retten kann. Dem musst du jetzt einen Vertrag geben, genau bis zur Minute der Rettung im Mai. Und dann gibst du dem noch eine Abfindung mit und dann sagst du, okay, bitte, das war's. Weil der bis dahin so viel Porzellan zerschlägt. Aber der wird die wahrscheinlich retten. Und da sage ich, okay, für diese Mission hast du den richtigen Mann ausgesucht. Aber teilweise ist das schon abenteuerlich, wie Trainer zusammengesucht werden. Also zum Beispiel Rot-Weiß Essen holt Uwe Koschinat. Der ist mit Bielefeld abgestiegen, der ist mit Osnabrück abgestiegen. Der hat den Niedergang nicht aufholen können und jetzt sagst du, das ist unser Retter. Da fragst du dich, wie viele Telefonnummern haben die eigentlich in ihren Handys drin?
Du, aber das ist ja genau das Problem. Ich frage mich manchmal einfach auch, wie kommen Menschen an solche Jobs in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, vielleicht auch in Liga 3. Es ist abenteuerlich und ich war genauso wie du vielleicht auch ein Stück weit immer Stefan Kunz Fan als Fußballspieler. Ich habe mich aber da am Anfang schon gefragt und es ist ja immer auch so, dass ich immer zerpflückt werde mit Anschuldigungen von wegen gefährliches Halbwissen und so weiter, dass ich immer sehr skeptisch bin. Funktioniert das denn in dieser Konstellation und ist es wahrlich so, dass ein ehemaliger Spieler immer auch ein guter Manager sein muss? Die Antwort ist kein klares Nein und ich frage mich allerdings beim Hamburger SV, wenn wir genau bei dieser Thematik sind, um das nochmal abzuschließen, frage ich mich, wo ist eigentlich der Präsident? Und wo und wann spricht er mal ein Machtwort? Und das ist für mich.
Naja, aber das ist ja, das liegt ja in der Hierarchie des Vereins.
Ja, das mag ja sein, aber trotzdem.
Ja, aber der Präsident hat ja kein Machtwort zu sprechen. Das ist ja der Präsident des Gesamtvereins. Der Vorstandsvorsitzende ist der starke Mann. Und das ist Stefan Kunz. Also das liegt an der Satzung.
Gut. Wer das nochmal so auf den Punkt bringen kann, wer die ganze Trainerdiskussion und die Qualität innerhalb aller Ligen in Deutschland noch.
Guckt euch mal Enzo Maresca in Chelsea an, das passt übrigens.
So, bitte. Also, wer den internationalen Blick nicht verliert, wer Kevin Trapp mit feuchter Hand abklatschen kann.
Wie mit feucht, die war ganz trocken.
Das,
Kevin ist übrigens ein super geiler Typ, das darf man auch mal sagen. Auch nicht nur, weil er so gut aussieht. Es trifft auf dich zu.
Danke, du kannst mich auch Mike nennen.
Und, übrigens, wenn du mal sagst, wo richtige Leute am Platz sind, ne? Dass wir hier Woche für Woche so einen Podcast in dieser Qualität abliefern, das liegt am Technikchef, Thorsten Bender. Ja. Der Mann sitzt am richtigen Platz, das darf man auch mal sagen. Gescoutet von uns beiden.
Und vielleicht klatscht ihr euch einmal ab, macht ein Selfie davon, damit ich das reinstellen kann.
Auf unsere Seite, genau.
Auf die Seite. Einfach da mal feucht abklatschen. Ich glaube, wer das dann noch kann am Ende dieser Folge, der braucht vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.